Wissensfunk, eine Produktion von DVGW Wissenswert. Wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke in die Welt des Wassers und Wasserstoffs.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissensfunk. Mein Name ist Mary Ann Koch und in der heutigen Folge habe ich einen Gast im Gespräch, dessen Berufsbezeichnung, ein Mitwirken in diesem Audioformat gegebenenfalls nicht direkt offensichtlich bzw. naheliegend erscheint. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in der Abteilung Grünland und Futterbau mit dem Forschungsschwerpunkt ökologischer Landbau und extensive Landnutzungssysteme. Professor Dr. Friedhelm Taube, herzlich willkommen im Wissensfunk. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Sehr gerne.
Mit dieser Folge tauchen wir ein in ein Thema, welches neben der Wasserwirtschaft noch zahlreiche andere Branchen tangiert bzw. intensiv beschäftigt. Neben der Wissenschaft, Umweltbehörden und Organisationen, allen voran natürlich die Landwirtschaft. Uns geht es heute um die Zusammenhänge von landwirtschaftlichen Praktiken und deren Auswirkungen auf unsere Umwelt und im Besonderen auf die Gewässer und damit unser Trinkwasser. Woran man hierbei zuerst denkt, natürlich Nitrat. Einen zentralen Stellenwert in diesem Kontext nimmt das Düngerecht ein, welches die Verwendung von Düngemitteln regelt und sicherstellt, dass unsere Böden fruchtbar bleiben, ohne die Natur zu belasten. Das Düngerecht basiert auf dem Düngegesetz und der Düngeverordnung, die beide regelmäßig, jedoch zuletzt im Jahr 2022, angepasst werden, um aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Und um thematisch auch wieder in diesem Format anzukommen, werden wir natürlich auch über den Wasserschutz sprechen, der in der Landwirtschaft eine entscheidende Rolle spielt, um unsere Wasserressourcen zu bewahren und Verschmutzungen zu vermeiden. Herr Taube, so viel einmal vorab zur thematischen Hin- bzw. Einführung. Und um nun konkreter einzusteigen, heißt es ja, je nachdem, wen man fragt, dass das Düngerecht nicht ausreicht, um die Gewässer vollumfänglich zu schützen. Vielmehr bräuchte es eine flächendeckendere, nachhaltige Landwirtschaft. Und den Begriff würde ich gerne mal zuerst mit Ihnen anschauen oder halt auch klären, was man denn unter nachhaltiger Landwirtschaft verstehen kann oder verstehen muss, beziehungsweise warum diese auch so wichtig ist.
Ja, das ist natürlich ein weites Feld und am besten beginnt man historisch, also mit Karl von Carlowitz, der vor 250 Jahren diesen Begriff im Bereich der Waldwirtschaft geprägt hat. Und der ursprüngliche Sinn hinter diesem Begriff Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass man nicht mehr Ressourcen verbraucht, als auch zukünftige Generationen dann zur Verfügung haben sollten. Also eine Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass eine Generationengerechtigkeit im Hinblick auf den Verbrauch von endlichen Ressourcen gegeben ist. Und in Bezug auf die Landwirtschaft heißt das natürlich, dass die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten ist, um eine ausreichende Nahrungsmittelproduktion international wie national zu gewährleisten. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, der sich dann auch, und damit haben wir schon eine Hinleitung zum Düngerecht, im Düngegesetz niederschlägt. Das Düngegesetz hat bis vor, nach jetzt 2017, also bis vor 8 Jahren, an sich in Bezug auf die gute fachliche Praxis der Düngung nur eines gekannt, nämlich eine Sicherstellung hoher Erträge zur Ernährungssicherung. Das war die zentrale Aufgabe der Landwirtschaft. Und das hat sich inzwischen deutlich gewandelt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir die planetaren Grenzen inzwischen kennen, diese planetaren Grenzen in Bezug auf den Verlust an Biodiversität, den Verlust an Wasserqualität, die Verunreinigung der Luft und vieles andere mehr sind bekannt. Und hier spielt die Landwirtschaft eine ganz zentrale Rolle, gerade auch im Hinblick auf den Verlust an Biodiversität einerseits und die Belastung der Ökosysteme mit Nährstoffen, insbesondere Stickstoff und Phosphor. Das bedeutet heute, und das kann man, da kann man sich das Düngegesetz als Maßstab nehmen, in Bezug auf die Zweckbestimmung der Düngung geht es heute nicht mehr darum, nur Ernährungssicherheit vor Ort zu gewährleisten, sondern es geht darum, die sämtliche Umweltbelastungen so weit wie möglich zu vermeiden. So weit wie möglich. Und da wir erhebliche technische Möglichkeiten haben, bedeutet das in der Konsequenz nachhaltige Landwirtschaft die absolute Gleichrangigkeit von Umweltgütern und landwirtschaftlicher Produktion. Also Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft bedeutet Nahrungsmittelproduktion unter Berücksichtigung der planetaren Grenzen, unter Berücksichtigung von Generationengerechtigkeit und dann auch unter Berücksichtigung, das ist ja eine ganz entscheidende Komponente, die jetzt dazukommt, unter Berücksichtigung der Ernährungsmuster. Also was essen wir überhaupt? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir dann an einem späteren Zeitpunkt noch etwas intensiver diskutieren können.
Ja, da kommen wir noch dazu. Der Wandel, den Sie angesprochen haben, der passiert ja nicht ohne weiteres. Der erfordert Transformationen an den unterschiedlichsten Stellen, angefangen vom Wandel im Denken bis hin zur landwirtschaftlichen Praxis auf dem Acker. Wenn es jetzt darum geht, Ökosysteme zu schützen, der Biodiversitätskrise entgegenzuwirken, dann bedeutet das aktives Handeln. Und aktives Handeln ist wiederum meist mit Investitionen verbunden. In welcher Form kann das gefördert werden, um für den umfassenden Wandel hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft noch mehr Anreize zu schaffen?
Ja, im Prinzip gibt es ja immer zwei Dinge, die auch im politischen Raum, den Sie jetzt hier adressieren, von Relevanz sind, nämlich fordern und fördern. Also die klassische Angehensweise bei Transformationsansätzen, das haben wir in vielen anderen Bereichen gesehen, auch da in der Industrie, ist, dass man zunächst einmal fördert, um dann ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, so, die Förderung ist jetzt lang genug gelaufen und jetzt kommt die Forderung. Ihr konntet euch lang genug darauf einstellen und jetzt sind die Forderungen präsent. Und wenn wir uns das im Bereich der Düngegesetzgebung anschauen und die ja nun extrem viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dann muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass wir seit 35 Jahren, seit 1991, Nitratrichtlinie, EU-Nitratrichtlinie mit diesem Thema zu tun haben und dass wir in den letzten 30 Jahren europäisch wie national in erheblichem Maße Förderung auch im Rahmen der sogenannten zweiten Säule der EU-Agrarpolitik, die ja genau dafür vorgesehen ist, ausgesprochen haben, um Landwirte in diese Richtung zu bewegen. Also von daher ist da in den letzten 30 Jahren extrem viel gelaufen. Die letzte riesige Maßnahme, das erinnern viele gar nicht mehr, noch unter der Ägide von Frau Klöckner vor 4 Jahren, die sogenannte Bauernmilliarde für die Anschaffung von emissionsarmer Düngetechnik bei Gülleapplikationen und so weiter. Damit wurden also dann für die landwirtschaftlichen Betriebe und für die Lohnunternehmen dann großen Stil erheblich gefördert, Techniken angeschafft, die die Nährstoffverluste in die Luft insbesondere reduzieren. Also da ist extrem viel gelaufen. Und in der Wissenschaft ist man sich weitestgehend einig, das kann man wirklich so formulieren, dass die guten Landwirte wissen, wie es geht und dass damit im Augenblick in Bezug auf die Düngegesetzgebung primär die Forderung im Raum steht und weniger die Förderung.
Mhm. Okay, jetzt haben Sie schon den technologischen Ansatz mit einem Beispiel dargestellt. Was gibt es denn oder welche Methoden und Maßnahmen stehen Landwirten denn noch zur Verfügung, um eben ihre Praxis anzupassen, um eben auch ökologischer, aber gleichzeitig auch ökonomisch erfolgreich wirtschaften zu können?
Also wir sehen in allen Erhebungen, wenn wir sogenannte On-Farm-Research-Projekte durchführen, das heißt uns einzelne Betriebe genauer anschauen, das tun wir, das tun viele andere Gruppen, immer wieder das Gleiche. Es gibt nicht die Landwirtschaft. Genauso wie ich nicht den Journalisten und den Rechtsanwalt und so weiter gibt, sondern wir haben es hier wie in anderen Bereichen auch mit einer unheimlich großen Spreizung von Strukturen, aber auch von Interessen und von intellektuellen Eigenschaften, um es einmal so zu formulieren, zu tun. Und wir wissen aus fast allen Erhebungen, dass diejenigen, die sehr gut wirtschaften im Hinblick auf die Reduktion von Umweltbelastungen und die Reduktion von Überschüssen, dass sie in der Regel auch ökonomisch sehr, sehr gut dastehen. Und wir sehen immer wieder, dass etwa in der aktuellen Situation in der deutschen Landwirtschaft 2/3 das sehr gut bis gut machen. Das heißt, die nutzen die Technologien, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Universitäten, die Landwirtschaftsschulen, der gesamte Infrastrukturbereich im Hinblick auf Wissenstransfer und Wissensentwicklung steht ja der Landwirtschaft weitestgehend kostenfrei zur Verfügung. Also die Förderung über die verschiedensten Institutionen, die Bundesministerien für Wirtschaft, für Landwirtschaft und so weiter, die Riesenförderprogramme aufgelegt haben, um Landwirten dann technologische Innovationen zur Verfügung zu stellen. Also das ist natürlich in den letzten Jahren vor allen Dingen auch, sind das teilflächenspezifische Bewirtschaftungen gewesen. Wir sprechen jetzt über künstliche Intelligenz, auch in der Bewirtschaftung, über entsprechende Nutzung von Bodenkarten und, und. Also die Landwirte haben ein großes Spektrum an Know-how zur Verfügung, was sie nutzen können und damit auch ökonomisch in vielen Fällen ein gutes Ergebnis erzielen können.
Also das heißt, dieser vermeintliche Widerspruch von ich wirtschafte ökologisch, aber dafür nicht ökonomisch oder ökonomisch wäre das nicht möglich, der ist eigentlich nicht faktenbasiert.
So ist das, exakt. Also natürlich gibt es immer wieder spezifische Situationen, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber in die großen Linien zeigen ganz klar, dass mit solchen Techniken die Umweltkosten vermeiden, eben auch ökonomisch günstige Effekte induziert werden. Die kann man aber verstärken. Und da haben Sie natürlich recht, das kann man fördern, das kann man aber eben auch durch Forderungen machen. Also wir brauchen nur uns vorzustellen, das ist ja eine große Debatte, die wir im Augenblick führen, wie ist denn das mit der CO2-Bepreisung, ETS-System? Im Augenblick ist die Landwirtschaft von diesem Bereich ausgenommen. Wenn wir uns vorstellen würden, dass die Landwirtschaft auch in das ETS-System einbezogen werden würde, wie auch immer, im Detail sicherlich nicht ganz unproblematisch, aber in Bezug auf die großen Linien, dann würde das vor allen Dingen zur Folge haben, dass Stickstoffdünger und auch Phosphordünger teurer würden, weil sie mit einem erheblichen Energieaufwand, CO2-Verbrauch hergestellt werden. Und wir sehen es wunderbar in jeder Krisensituation, wo Stickstoffdünger, zum Beispiel jetzt beim Beginn des Ukraine-Krieges, Energieknappheit, es war nicht klar, wie sich das weiterentwickelt im Jahr 2022. Die Dünger waren sehr teuer, also haben Landwirte sehr preiselastisch reagiert, wie wir sagen. Das heißt, sie haben deutlich weniger Dünger eingesetzt. Und das hat dazu geführt, dass die Nährstoffüberschüsse in Deutschland zusammen mit der Düngegesetzgebung über die Preissignale doch erhebliche Effekte ausgelöst haben. Also von daher muss man sich immer wieder fragen, in den Zeiten, in denen wir heute leben, wofür der Staat in diesen Zeiten Geld ausgibt. Und wenn wir wissen, es geht auch ohne viele zusätzliche Förderinstrumente, weil die Guten es eh gut machen und können, dann sollte das Fordern tatsächlich wesentlich stärker in den Vordergrund treten.
Von der Förderung hin zur Forderung. Vorhin haben Sie schon erwähnt, das Düngerecht wurde eigentlich erst oder hat erst so 2017 die Regulation zum Schutz von Ökosystemen und Biodiversität mit sich gebracht. Zuletzt wurde das Düngerecht 2022 aktualisiert, ist 2024 am Bundesrat gescheitert. Was regelt denn das aktuell geltende Düngerecht?
Also ohne jetzt massiv in die Tiefe zu gehen, das ist, glaube ich, für unsere Zuhörer etwas schwierig, weil das extrem komplex ist. Aber vielleicht zwei, drei zentrale Punkte. Und da müssen wir schon ein wenig in die Vergangenheit schauen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Hintergrund für unser Düngerecht ist die, in Bezug auf Stickstoff insbesondere, ist die Nitratrichtlinie, die EU-Nitratrichtlinie. Seit 1991 ist sie verabschiedet, gilt für die gesamte Europäische Union und hat das Ziel, insbesondere die landwirtschaftlich beeinflussende Belastung der Gewässer deutlich zu reduzieren. Dieses Ziel können die Nationalstaaten durch unterschiedliche Maßnahmen umsetzen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich von Anfang an entschieden, diesen Ansatz, die Nitratrichtlinie, also den Wasserschutz, durch das Düngerecht umzusetzen. Das bedeutet, die Düngergesetzgebung ist primär Wasserschutzgesetzgebung. Daher auch dieser Hintergrund, den ich vorhin schon formuliert habe. Es hat aber aufgrund der erheblichen Lobbyinteressen, die natürlich eine Rolle spielen bei so etwas, ewig lange gedauert, bis überhaupt eine wirklich wirksame Regelung in Kraft getreten ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist auf dem Weg bis zum Jahr 2017 mehrfach verklagt worden von der Europäischen Union bezüglich der Nichteinhaltung des Düngerechts und Nichtumsetzung der Nitratrichtlinie. Daraufhin hat man 2017 erstmals eine Düngeverordnung geschaffen auf Basis eines Düngegesetzes mit der Zweckbestimmung, die ich Ihnen eben ja schon gegeben hatte, also Gleichrangigkeit von Wasserschutz und Ernährungssicherheit. Also erstmals eine Regelung, die dem Wasserschutz gerecht wurde. Bis dahin, und das muss man sich einfach mal vor Augen führen, bis dahin gab es mehr oder weniger keine Sanktionsmöglichkeiten des Staates, wenn ein Landwirt zu viel gedüngt hat. Also, wenn ein Landwirt zu viel gedüngt hat bis 2017 und er wurde kontrolliert, dann musste er nur belegen, dass er seine Nährstoffmengen, die er ausgebracht hat, aufgezeichnet hat. Was an Nährstoffüberschuss bei einer Bilanz, die er damals schon erstellen musste, herauskam, war vollkommen uninteressant. Ich vergleiche das immer mit der Situation im Straßenverkehr. Stellen Sie sich vor, Sie werden von der Polizei kontrolliert im Stadtgebiet, weil Sie 70 gefahren sind statt 50. Und der Beamte möchte die entsprechenden Unterlagen sehen und Sie geben ihm den Führerschein und sagen, so, ich habe einen Führerschein. Und damit ist klar, ich kann Auto fahren. Ob ich jetzt hier 50 oder 70 fahre, hat Sie überhaupt nicht zu interessieren. Das ist die Situation gewesen. Mit einer Ausnahme in Bezug auf die Güllemengen, die begrenzt waren, aber alles andere war nicht begrenzt. Und erst 2017 auf Druck der EU-Kommission und auf Druck des Europäischen Gerichtshofs, der Strafzahlungen in einer Größenordnung von 800.000 Euro pro Tag in den Raum gestellt hat, erst auf diesen Druck hin war es möglich, die Reaktanz der Agrarlobby zu brechen und eine halbwegs vernünftige Düngegesetzgebung zu installieren, die dann innerhalb, gemeinsam mit einer noch ergänzenden Düngegesetzgebung, die dann innerhalb von 5 Jahren dazu geführt hat, dass die Nährstoffüberschüsse um etwa 30% abgesunken sind seit 2017, nachdem sie seit 1995 etwa um 5% abgesenkt worden sind. Das heißt, dieses ganze Fördern, was wir über 25 Jahre gemacht haben, hat im Prinzip sehr, sehr wenig gebracht. Erst das Fordern hat dazu geführt, dass diejenigen Betriebe, die nicht gut wirtschaften, gezwungen werden, gut zu wirtschaften. Und deshalb ist eine stringente Düngegesetzgebung primär der Schutz guter Landwirtschaft und guter Landwirte.
Die Frage, die mir dabei kommt, ist, warum war und ist es so schwierig, die Nitratrichtlinie umzusetzen? Wieso bestehen Herausforderungen bei der Umsetzung des Düngerechts? Kann man das Problem so klar benennen?
Ja, das Problem ist dahinter insbesondere die intensive Tierwirtschaft. Sie müssen sich vor Augen stellen, dass wir 2000 in einer Situation, also vor 25 Jahren, in einer Situation waren, dass der chinesische Markt massiv angesprungen ist. Der chinesische Markt hat im großen Stil Fleisch nachgefragt, vor allen Dingen Schweinefleisch. Das hat dazu geführt, dass insbesondere im Raum Weser-Ems die Schweinefleischproduktion mehr als verdoppelt wurde. Von 2000 bis 2010, 15 in etwa eine Faktor 2,5 der Produktion von Schweinefleisch für den Export insbesondere in diese Märkte hinein. Und das war nur möglich, weil wir keine restriktive, vernünftige Düngegesetzgebung hatten. Ja? Also das war eine massiv von den Märkten getriebene Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion, natürlich massiv lobbybasiert, die dazu geführt hat, in Verbindung mit nicht vorhandener Gesetzgebung in Bezug auf den Schutz der Gewässer bis 2017, de facto war das so, dass diese Probleme immer weiter angestiegen sind. Und erst der Europäische Gerichtshof, und deshalb bin ich ein großer Anhänger Europas und natürlich auch der entsprechenden Organe. Erst der Europäische Gerichtshof hat dann dazu geführt, dass ein Einlenken stattgefunden hat. Noch einmal, Ordnungsrecht hat den Wandel herbeigeführt, nicht die Förderung.
Okay, gut, stark vereinfacht würde ich jetzt sagen, ökologische Landwirtschaft und ein bisschen mehr vegetarische Ernährung im Land würde auch dem Gewässerschutz helfen.
Ja, da haben Sie jetzt den zweiten großen Player angeschrieben. Ich habe das zu Beginn ja dann schon angedeutet. Wenn wir über nachhaltige Landwirtschaft reden, dann können wir das ja nicht nur national machen, sondern da muss man ja die Welternährung vor Augen haben. Und wenn wir das tun, dann wissen wir, dass wir 2040 bis 2050 sehr wahrscheinlich in dieser Dekade das Maximum der Weltbevölkerung erreichen werden, mit dann etwa nochmal 3 Milliarden Menschen mehr, etwa 11 Milliarden Menschen, die dann diesen Planeten bevölkern werden und die satt werden müssen. Und diese Gewährleistung der Ernährungssicherheit weltweit, die bedeutet eben nicht nur nachhaltige Landwirtschaft, sondern, und deshalb heißt es eben auch Transformation des Agrar- und Ernährungssystems, sondern das bedeutet auch eine nachhaltige Ernährung. Und von daher bedeutet das eben auch, dass wir da die Landwirtschaft nicht alleine lassen dürfen, sondern dass man ganz klar formulieren muss, ja, wir brauchen für eine nachhaltige Landwirtschaft auch einen nachhaltig agierenden Konsumenten. Und genauso wie wir das in der Landwirtschaft zunächst mit Fördern tun, tun wir das ja auch seit vielen Jahren in der Ernährung. Das ist also dann Ernährungsberatung und. Sie alle kennen das, eine große Rolle spielen, aber bisher eben nicht über den Preis agieren. Und auch hier wird es notwendig sein, dass wir das über den Preis regulieren. Das heißt, dass wir die Umweltkosten, das können wir ziemlich genau beziffern, die Umweltkosten, die durch zu viel Verzehr von Produkten tierischer Herkunft entstehen, dass wir die auch annäherungsweise im Preis für die Produkte sichtbar machen und diese tierischen Produkte nicht noch zusätzlich subventionieren, so wie wir das im Augenblick mit dem reduzierten Satz für die Mehrwertsteuer tun. Wir haben ja die bizarre Situation, dass wir zum Beispiel Kuhmilch, die mit wesentlich höheren Umweltkosten assoziiert ist im Vergleich zu einer sogenannten Hafermilch oder pflanzenbasierten Milchen in Anführungsstrichen, dass wir für eine Hafermilch 19% Mehrwertsteuer bezahlen und für eine Kuhmilch 7%, obwohl die Umweltkosten genau umgekehrt ausgeprägt sind. Also hier ist der Staat schon gefordert, die wahren Kosten, die durch Umweltschäden verursacht werden, auch im Preis deutlich zu machen. Und natürlich, jeder Verbraucher ist in der Richtung gefordert, die Sie gesagt haben. Das bedeutet konkret, dass wir in den nächsten 20 Jahren in den sogenannten entwickelten Ländern der Welt, in den OECD-Staaten, unseren Fleischkonsum insgesamt mehr als halbieren müssen. Im Sinne der Sicherung der Welternährung. Ich kenne keine international agierende wissenschaftliche Gruppe, die mit entsprechenden Modellen, biophysikalischen Modellen, wo kann was wachsen im Klimawandel weltweit und, das wird ja alles intensiv erforscht. Ich kenne keine Gruppe, die nicht als zentralen Hebel die Anpassung der Ernährungsmuster hat, weil sie einfach einen deutlich höheren Flächenverbrauch für die Nahrungsmittel tierischer Herkunft benötigen als für die pflanzlicher Herkunft und zusätzlich noch wesentlich weniger Stickstoffüberschüsse produzieren. Also dieser Weg ist zusätzlich zu gehen zu der Anpassung innerhalb der Landwirtschaft.
Ja. Ja, danke schön für die Darstellung. Also es klingt aus meiner Perspektive auch total logisch, das eben auch im Preis transparent zu machen. Bei manchen Lebensmitteln wird es ja gemacht in der Kennzeichnung. Das Wasserschutzbrot beispielsweise ist ja so ein kleines Leuchtturmbeispiel, wo eben der Gewässerschutz auch eingepreist wird und es auch deutlich gemacht wird und auch transparent und auch für die Konsumentinnen und Konsumenten auch dann erkennbar. Und dafür ja auch sensibilisiert werden. Das würde ich mal als Überleitung nutzen zu noch einem weiteren thematischen Aspekt, den wir hier im Gespräch abbilden wollen, und zwar ganz konkret den Gewässerschutz. Und an der Stelle vielleicht von Ihnen noch einmal einleitend dargestellt, welche Auswirkungen sind aufgrund der derzeitigen landwirtschaftlichen Praxis in unseren Gewässern erkennbar?
Ja, da müssen wir zwischen zwei großen Kompartimenten unterscheiden, nämlich einmal das Grundwasser. Das Grundwasser vor dem Hintergrund der menschlichen Ernährung im weitesten Sinne. Wasser ist nun mal das zentrale Element auch für das Überleben des Menschen und deshalb ist die Grundwasserbeschaffenheit in Bezug auf Menge und Qualität von zentraler Bedeutung. Und dort ist die Belastung mit Nährstoffen, also insbesondere Nitrat, von zentraler Bedeutung. Aber in den letzten Jahren kommt deutlich dazu auch Belastung mit sogenannten unbekannten Metaboliten, also Umsetzungsprodukten von Pflanzenschutzmitteln, die zunehmend in den Fokus rücken. Also ist einmal das Grundwasser der direkte Bezug zu dem Trinkwasser und damit auch der menschlichen Ernährung. Und hier haben wir Grenzwerte, den 50 Milligramm Nitratwert für Trinkwasser, der eingehalten werden muss. In der Regel liegen wir natürlich deutlich darunter. Das ist ein oberster Grenzwert. Die Wasserversorger speisen natürlich keine 50 oder 49 Milligramm Nitrat pro Liter in die Leitung ein, sondern wesentlich niedriger. Aber das ist so ein Grenzwert, an dem wir uns orientieren. Und wir sehen nach wie vor, gerade in den Gebieten, die ich vorhin angesprochen hatte, Weser-Ems, so bei den letzten 25 Jahren die Tierhaltung nochmal massiv angeschoben haben bis 2017, 18, dass dort die Belastungen nach wie vor erheblich sind. Aber auch in Gebieten, wo wir sehr intensiv düngen, also in intensiven Gemüsegebieten im Rhein-Main-Gebiet haben wir dort Probleme oder auch in Gebieten, wo wir zu wenig Wasser haben, auch zu wenig Sickerwasser und damit das Grundwasser nicht ausreichend verdünnt wird, wie zum Beispiel im Thüringer Becken. Also auch dieser Bereich ist komplex und hat nicht nur etwas mit Düngung zu tun, sondern auch inwieweit das Wasser mit das nitratbelastete Wasser auf dem Weg ins Grundwasser verdünnt wird durch entsprechende Sickerwassermengen und Niederschläge im Winter oder auch nicht. Also das ist der eine Komplex. Grundwasserbeschaffenheit und Qualität für uns als Menschen. Und der zweite große Bereich ist die Umweltbelastung, die Eutrophierung, also die Belastung mit Nährstoffen. Diese Nährstoffe führen dann zu erheblichem Algenwachstum, also hier insbesondere das Zusammenspiel von Stickstoff und Phosphor und Kohlenstoff spielt auch eine Rolle, aber insbesondere Stickstoff und Phosphor sind hier die zentralen Elemente, die dazu führen, dass Algenwachstum angeheizt wird, das Zersetzen der Algen verbraucht Sauerstoff und damit haben wir erstmal große Algenteppiche, die sich auf der Ostsee und auf der Nordsee und überhaupt in großen Gewässern bilden können und mit dem Zersetzen dieser Algen, dafür wird Sauerstoff verbraucht und das führt dann häufig zu Fischsterben und damit zu einer Belastung auch der aquatischen Biodiversität. Also ein vielfältiger Aspekt, der von der menschlichen Gesundheit hin zur Eutrophierung, aber eben auch zu Biodiversitätsaspekten wirkt. Und damit ist Stickstoff in jedweder Beziehung eine zentrale Komponente, die es im Hinblick auf die Überschüsse und die Einleitung in die Gewässer zu minimieren gilt.
Sie haben vorhin gemeint, das Düngerecht ist mittlerweile ja Wasserrecht, Wasserschutz. Welche Maßnahmen werden denn schon ergriffen seitens der Landwirtschaft im Sinne des Gewässerschutzes? Und viel wichtiger ja auch die Frage, wie wirken diese Maßnahmen?
Ja, also 2017, wie schon ausgeführt, dann eine novellierte, 2016-17, eine novellierte Düngerverordnung und vorher und parallel dazu immer ein novelliertes Düngegesetz, was ja der Verordnung in der Regel dann vorauseilen muss, wenn da spezifische Dinge geregelt werden sollen. Das Ganze ist dann 2020 nochmal angepasst worden und das regelt insbesondere die Düngebedarfe. Das heißt, die Landwirte müssen für jede Kultur, die sie anbauen, bis hin zur Sortenwahl, müssen sie dann bestimmte Grenzwerte einhalten in Bezug auf den Stickstoffdüngebedarf dieser Kulturen. Das hat dazu geführt, dass dieses schlechteste Drittel, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dann zumindest ein Stück weit besser geworden ist und damit eben schon 30% der Nährstoffüberschüsse reduziert worden sind und auch die Gewässerqualität besser geworden ist. Aber wir haben es hier mit einem komplexen System zu tun. Beim Grundwasser dauert es teilweise nur 3 bis 5 Jahre, bis eine veränderte Bewirtschaftung im oberflächennahen Grundwasser sozusagen sichtbar wird als Signal. Das ist zum Beispiel in vielen Regionen der norddeutschen Tiefebene der Fall. Wir haben aber auch andere geologische Bedingungen, Mittelgebirgssituationen und so weiter, wo das dann wesentlich länger dauert. Das kann auch in Einzelfällen 20 und mehr Jahre dauern. Aber diese allgemeine Aussage, die wir häufig hören, das dauert ja so ewig lange, bis wir überhaupt ein Signal sehen, die stimmt nicht. Das heißt, wir sehen das Signal im Grundwasser häufig etwas verzögert, aber wir sehen das natürlich in den Flüssen und in den Einträgen in die Meere sehr, sehr schnell. Weil landwirtschaftliche Flächen drainiert sind, das heißt, da ist ein Rohrsystem in den Äckern in 1,20 Meter Tiefe ungefähr, welches das Wasser abtransportiert. Und da sieht man das Signal des letzten Jahres der Bewirtschaftung mehr oder weniger deutlich. Und hier sehen wir schon Verbesserungen, aber die Verbesserungen sind bei weitem noch nicht so umfänglich, wie wir sie tatsächlich brauchen, um langfristig auf einem guten Wege zu sein.
Okay, also es ist noch Luft nach oben. Das ist ein gutes Stichwort für mich, um auf meine 2 Abschlussfragen zu kommen. Weil wenn es jetzt darum geht, die Luft nach oben und das Düngegesetz, die Düngeverordnung kommt wieder zur Beratung in den Bundestag. Was muss denn eine weitere Überarbeitung leisten, dass diese Luft nach oben gefüllt werden kann?
Ja, da gibt es in der Wissenschaft eine einheitliche Meinung dazu. Nämlich, wir brauchen eine Fortsetzung und eine wesentlich stärkere Fokussierung auf die Stoffstrombilanz. Also was wir im Augenblick tun mit der Düngeverordnung, ich habe das ja vorhin schon kurz gesagt, jeder Landwirt, der muss dann beim Weizen auswählen, welche Sorte er einsetzt, um dann zu dokumentieren, ob der Düngebedarf für diese Sorte jetzt angemessen ist oder nicht. Das ist ein gigantischer bürokratischer Aufwand erstens und zweitens ist er extrem fehleranfällig, weil es alles nur beruht auf Daten, also Aufzeichnungen des Landwirtes, die auch nur bedingt kontrollierbar sind. Und die Wissenschaft, wissenschaftliche Beiräte und viele andere, alle Publikationen, die ich dazu kenne, aus der Wissenschaft, fordern ein viel einfacheres System, nämlich zu belegen, was geht in den Betrieb rein an Nährstoffen, an Stickstoff und Phosphor und was geht aus dem Betrieb raus. Wir haben dieses System schon etabliert, die sogenannte Stoffstrombilanz. Und diese Stoffstrombilanz, die legt dann eben tatsächlich die Nährstoffflüsse offen. Was geht in den Betrieb rein und was geht raus? Das ist nicht gewünscht, weil damit die tatsächlichen Nährstoffe belegbasiert dokumentiert werden. Also firmiert das Ganze jetzt unter Bürokratie und der Koalitionsvertrag sieht jetzt tatsächlich vor, dass man diese Stoffstrombilanz angeblich im Sinne von Bürokratieabbau aufgeben möchte oder aufgeben wird. Das ist aber kein Bürokratieabbau, sondern das ist nach wie vor das Verschleiern der Lobby vor den tatsächlichen Problemen. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Wir werden sehen, was die Europäische Kommission dazu sagt, denn wie wir vorhin ja schon sagten, wir sind erst in etwa auf dem halben Wege. Wir haben im Augenblick Nährstoffüberschüsse in Deutschland in der Größenordnung von knapp 80 Kilogramm im mehrjährigen Mittel, kommen von einer Größenordnung, wie ich schon sagte, 105, 110 Kilogramm. Wir müssen aber auf eine Größenordnung von etwa 45 bis 50 Kilogramm in den nächsten 20 Jahren weiter runter, um den Ansprüchen des Klimaschutzgesetzes und auch der Nachhaltigkeitsstrategie Deutschland gerecht zu werden. Und das bedeutet, wir brauchen diese dokumentierten Nährstoffflüsse in den Betrieb hinein und aus dem Betrieb hinaus. Das ist also ein zentraler Punkt. Und deshalb sind alle Dinge, die im Augenblick wieder auf Verzögerungstaktiken hinauslaufen, meines Erachtens nur temporär zu sehen. Ich bin ziemlich sicher, dass für eine weitere Anpassung der Düngegesetzgebung diese dokumentierten Zahlen aus Nährstoff einkaufen und verkaufen. Also ganz einfach, der Betrieb weiß heute schon, was er ja einkauft an Düngern, Stickstoff, Phosphor und so weiter. Und wir können sehr leicht abschätzen, was er an Stickstoff in Anführungsstrichen verkauft, nämlich in Form des Proteins im Weizen. Das ist mit einem Umrechnungsfaktor dann die Stickstoffmenge. Protein im Raps, Protein in der Milch. Alles wird auch nach Protein bezahlt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das heißt, das ist ein sehr, sehr sicheres und einfaches System. Es hat also mit Bürokratieabbau nichts zu tun, dieses abzuschaffen, sondern das ist leider wieder doch ein sehr starkes Entgegenkommen an bestimmte Lobbyinteressen in Intensivregionen der Landwirtschaft.
Also für mich klingt das nach einem nachvollziehbaren Prozedere für das im Koalitionsvertrag erwähnte bzw. ja noch zu benennende Instrument, was dort als Alternative zur Stoffstrombilanzierung angeführt wurde, oder?
Ja, es soll jetzt alternativ in Anführungsstrichen, die Stoffstrombilanz soll nicht kommen. Und man hat sich auf eine sogenannte Monitoring-Verordnung ja sehr wahrscheinlich, ganz klar ist das immer noch nicht, mit der EU geeinigt. Das heißt, es soll nun mit einem neuen Düngegesetz diese Monitoring-Verordnung erfassen, wie in Regionen dann die Nährstoffüberschussproblematik sich entwickelt und wie sich auch die Gewasserqualität damit entwickelt. Es ist aber in keiner Weise bisher vorgesehen, eine auf den Betrieb bezogene Sanktionierung von diesen Überschüssen durchzuführen. Und das ist ja das, was wir brauchen. Also wir haben im Augenblick die Situation, dass wir in den sogenannten roten Gebieten, das heißt dort, wo das oberflächennahe Grundwasser zu hohen Stickstoffkonzentrationen aufweist oder auch zu hohe Phosphoraussträge aufweist. Das sind dann die Phosphorgebietskulissen, aber gerade in den roten Gebieten Nitrat, das sind 20% der landwirtschaftlichen Nutzflächen etwa unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern, dass wir dort die Landwirte zwingen, 20% unter Bedarf zu düngen. Nun kann man über Bedarf lange streiten, aber es gibt natürlich sehr gute Landwirte in den roten Gebieten, die jetzt eben auch unter diese Maßnahme -20% fallen, obwohl sie alles gut machen und damit jetzt unter dieses System fallen und mit diesem System bestraft werden, obwohl sie eigentlich gute Landwirte sind. Und das kann es nicht sein. Also das Ganze ist bisher nach wie vor unausgegoren. Und ich darf Ihnen vielleicht als Abschlusssatz sagen, ich bin jetzt seit 1991 Professor. Ich habe zunächst 1991 meine erste Professur an einer Fachhochschule bekleidet. Damals kam die Nitratrichtlinie raus. Und wir haben damals mit vielen meiner Kollegen gedacht, so, wir machen jetzt einige Forschungen zu diesem notwendigen Maßnahmen, um die Nitratrichtlinie überzeugend umzusetzen. In den 90er Jahren sind da viele Forschungsarbeiten dazu gelaufen und dann sollte das Problem gelöst sein. Und wir sehen leider bis heute immer wieder, dass die Lobbyinteressen dann vorgetragen auch über die entsprechenden Parteien, die dahinter stehen, dazu beitragen, dass dieses Problem nach wie vor nicht gelöst wird. Und das ist schon doch etwas skurril, dass ich nach 35 Jahren mit dieser Thematik zu diesem Thema immer noch mit Ihnen hier ein Interview führen kann, beziehungsweise aus ökologischer Sicht führen muss.
Und damit bringen Sie mich zu meiner Abschlussfrage. Auch wenn Sie schon Ihren letzten Satz angekündigt hatten, würde mich noch einmal interessieren, mit welcher Vision Sie nach vorn blicken. Also auf die Metaebene gehoben, sind Sie eher zuversichtlich gestimmt oder aufgrund der letzten 35 Jahre, im Übrigen meiner gesamten Lebenszeit, eher mit einem gewissen Maß an Resignation ausgestattet?
Nein, resigniert ist das nicht. Man kennt den politischen Prozess und das dauert lange. Aber insgesamt sind wir ja jetzt gerade in den letzten 5, 6 Jahren ist ja eine Entwicklung angestoßen worden, eben die Transformation des Agrar- und Ernährungssystems. Das heißt, das läuft da auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und dem wird man sich nicht auch seitens bestimmter politischer Richtungen nicht auf Dauer verschließen können. Von daher bin ich doch für die nächsten 10 Jahre durchaus optimistisch, dass das gelingen kann. Wir zeigen es schon. Wir haben in den letzten 6, 7 Jahren -15% Reduktion des Fleischkonsums in Deutschland gesehen. Und wir haben diesen Pfad jetzt eingeschlagen und sicher wird es dann zwischendurch einmal so Situationen geben, wo man etwas stoppt und einhält und das neu justiert. Aber dieser Pfad, auf dem wir uns befinden, wie gesagt, der wird weiter bestritten werden. Und deshalb bin ich da durchaus auch nach wie vor optimistisch.
Ja, vielen Dank für den mutmachenden Blick nach vorne. Herr Taube, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke Ihnen sehr für diese Erläuterung zum Thema Düngerecht, nachhaltige Landwirtschaft und Wasserschutz. Ich habe sehr viel gelernt und auch heute nochmal, selbst nach der Wasserarena am 10. April, mal mehr verstanden. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und dann nochmal in die Richtung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie noch mehr Details zum Thema wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr das Lunch and Learn am 29. April, in welchem Maximilian Zinnbauer vom Thünen-Institut das RELAS-Projekt vorstellen wird. Und wir verabschieden uns für heute. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben und wir uns wiederhören, wenn es wieder heißt, für noch mehr wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke. Vielen Dank.